die Lora Quantenode. Habe nun, ach, Philosophie, Medizin, Biologie, leider auch Quanten durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Ja, die Quanten, ein einziges Rätsel. Um ihnen auf die Spur zu kommen, hat sich das LoRa-Wissenschaftsteam, anders als Goethes Faust, nicht mit dem Teufel verbündet, sondern mit Dr. Monika Eidelsburger, Physikprofessorin und Forschungsleiterin am Max-Planck-Institut für Quantenoptik Garching. Quäntchen und Quanten, was sind das? Was steckt hinter dem so inflationär zitierten Quantensprung? Riesig oder nur glitzeklein? Oh my God, wie unterscheidet sich das Quant vom Elektron, Atom, Proton, dem Gottesteilchen Higgs? Wie zum Teufel lässt sich das alles bloß messen im Mikro-Nano-Pico-Bereich? Mit Faust ist dieser Teilchenzirkus das Gebräu, das unsere Welt im Innersten zusammenschweißt, des Pudelskern? So viele Fragen. Kein Wunder, denn die derzeitige Ausstellung Licht und Materie im Deutschen Museum den großen Einstein resignierend zitiert mit »Die Drachensaat meiner Jugend«. Quanten ist so herrlich aufgegangen, dass mir Angst und Bang wird. Sein berühmtes Gott würfelt nicht, Pustekuchen. In der Welt, die Quanten regieren, scheint Logik oft zu verlieren, reimt ein Limerick. Teilchen sind hier und da, manchmal nicht mal da, na. Ob Welle oder Teil, Physiker staunend studieren. Was, Welle und Teilchen, beides? Wie eineige Zwillinge miteinander verschränkt, überall im Kosmos, gleichzeitig masselos, überlichtschnell, nicht binär, weder eins noch null, beides, alles? Shut up, calculate, ruft der Physiker David Merman uns zu. Haltet die Klappe, rechnet lieber. Denn, oh Wunder, Quanten entziehen sich zwar Logik und Vorstellung, aber sie funktionieren, sind rechnerisch fassbar, halten unsere Zivilisation am Laufen. Und wie? Chips, Laser, Atomuhr, Raster-Tunnel-Mikroskop, Magnetresonanztomographie, alles basiert auf quantenmechanischen Effekten. Und jetzt soll sogar noch der Quantenrechner, die Computerei, unsere Laptops und Smartphones revolutionieren. Wir wollen nicht bis 2025 warten, zum Jubiläum 100 Jahre Quantenphysik. Wenn Avatare von Planck und Heisenberg virtuell zu Quantenkonzerten tanzen und uns hoffentlich und endlich diese Rätsel erklären. Deshalb schon heute bei LoRa, Butter bei die Fisch, pardon, bei die Quanten, Professorin Eidelsburger zu Alles, was die Quanten enträtselt. Alle Spuk, so Einstein, oder was? Frau Eidelsburger.
Ja, liebe Monika, was meinst du dazu? Aber bevor wir hier einsteigen, erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung und freut mich sehr, dass ihr ein eine Sendung zu diesem tollen, interessanten Thema macht und ich das ein bisschen erklären darf.
Perfekt, das freut uns. Und natürlich aber begrüßen wir auch Sie zu Hause oder nicht zu Hause. Schön, dass ihr uns auch zuhört bei der heutigen Sendung. Mein Name ist Sam Naini und an meiner Seite ist heute
Lisa Popp.
Ja, Monika, du bist ja Professorin für Quantenphysik und das sogar in der Stadt, in der Max Planck, der Begründer der Quantenphysik, Zeit seines Lebens gelehrt hat und auch geforscht hat und arbeitest sogar an dem Institut, was nach ihm benannt ist. Und meine Frage wäre jetzt ganz zu Beginn, was fasziniert dich persönlich so sehr an der Quantenphysik?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht ist es am einfachsten zu erklären, wie ich da überhaupt gelandet bin. Also Physik generell finde ich es spannend, weil es beschreibt unseren Alltag, die Realität, was wir sehen. Ohne Physik würden wir nicht verstehen, wie man ein Auto baut, wie man von A nach B kommt. Es wäre alles so ein großes Rätsel, ein großes Fragezeichen. Und in der Physik probieren wir zu verstehen, wie der Alltag funktioniert, einfache Formeln aufzuschreiben und vorherzusagen, Dinge zu bauen, Technologien zu entwickeln. Genau. Und die Quantenphysik zum ersten Mal in der Schule kurz angeschnitten, danach dann im Studium, fand ich super interessant, bin sehr mathematisch und es war irgendwie eine tolle Theorie, kann man viel ausrechnen, ganz toll. Aber die Phänomene waren irgendwie doch ein bisschen seltsam. Und so am Anfang, ich kann mich daran erinnern, mit meinen Kollegen haben wir uns da auch so ein bisschen den Kopf zerbrochen, wie das denn überhaupt sein kann, was da passiert. Und dann hat mich die Experimentalphysik gepackt tatsächlich. Und da schließt sich der Bogen. Die Faszination kam mit den Experimenten, dass man sehen kann, dass man das tatsächlich nachbauen kann mit den kleinsten Teilchen, einzelnen Atomen und diese komischen Vorhersagen tatsächlich im Labor sieht. Und als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe im Labor, dass man da was damit machen kann, dass das real ist, dachte ich mir, okay, das will ich machen. Das ist auf jeden Fall was, das klingt spannend und das will ich weiterverfolgen.
Jetzt rudern wir nochmal ganz kurz zurück in die grundlegende Theorie. Wenn du es so einfach wie möglich erklären wollen würdest, was versteht man denn unter Quantenphysik?
Ja, also ich glaube, es gibt so zwei große Punkte, die das beschreiben, und zwar einmal, dass Sachen als Quanten vorkommen. Das muss man vielleicht erstmal kurz erklären, was das denn überhaupt bedeuten soll.
Vielleicht.
Und so das Einfachste ist vielleicht, man kann sich vorstellen, dass sich was kontinuierlich ändert. Also die Zeit schreitet voran, das ist so eine kontinuierliche Variable. Da gibt es jetzt nichts Besonderes darüber zu sagen. Und jetzt gibt es aber eben ganz bestimmte Konfigurationen, die kommen in Sprüngen vor. Also es ist so ein bisschen granular. Also das auch eben Licht, es wirkt irgendwie alles sehr homogen und smooth und ja, okay, Licht sieht man, es wird heller, wird dunkler. Aber es ist ja tatsächlich, besteht es aus so körnigen, so granularen Einheiten, Quanten, die wir dann Photonen nennen. Also die Energie, es kommt eben in Paketen vor und nicht kontinuierlich. Das ist so das eine, was man so als Quanten versteht. Und dann was so die, vielleicht so ein bisschen die komischen sozusagen Eigenschaften ausmacht, ist Superposition. Also, dass man tatsächlich Atome zum Beispiel oder Elektronen, Photonen in Superposition bringen kann und nur noch von Wahrscheinlichkeiten spricht. Also mal angenommen, das Atom ist in der linken Box und der rechten Box, aber eben gleichzeitig und ich kann nur sagen, okay, es ist mit 50% Wahrscheinlichkeit links und 50% rechts, aber bevor ich nicht reinschaue, weiß ich jetzt nicht so genau, wo es tatsächlich ist. Und das mit diesen Wahrscheinlichkeiten umzugehen, ist ungewöhnlich. Weil normalerweise, wenn wir versuchen, irgendwo zu sehen, liegt der Stift auf dem Tisch, dann kann ich dir ganz genau sagen, ja, ich sehe den, der liegt da. Aber ich gebe keine Wahrscheinlichkeit. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der da liegt? Ich schaue hin und ich sehe, der ist.
Ja, spannend. Und wenn wir jetzt gucken, Quanten, also das sind dann quasi so wie Lego-Bausteine von so einem Konstrukt, also quasi das kleinste, der kleinste Baustein, den es so gibt, quasi. Wir bestehen auch aus Quanten und alles um uns rum besteht aus Quanten.
Kann man sich ein bisschen so vorstellen, genau, dass es halt eben so eine kleine Einheit gibt und kleiner als diese Einheit geht's nimmer. Und das wäre halt eben auch so, dass ich sage, okay, mein Lego-Baustein, den kann ich jetzt nicht noch kleiner machen, sondern der ist halt so groß, wie er ist.
Ist das diese komischen Verhaltensweisen, ist das was man erst beobachtet hat und dann überlegt hat, was könnte dahinter stecken? Oder war da die Theorie zuerst da?
Also ich glaube, das beste Beispiel ist vielleicht wirklich wieder das Licht, das einem ja eigentlich sehr kontinuierlich vorkommt. Aber so der photoelektrische Effekt, wenn man tatsächlich Licht auf ein Material strahlt und es erzeugt freie Elektronen, dann hat man in Experimenten herausgefunden, dass es eben eine bestimmte kleinste Energieeinheit gibt, die sich auf die Elektronen übertragen lässt. Also man kann nicht beliebig kleine Energien oder diese Energie kontinuierlich ändern, sondern es geht in Paketen. Es sind wirklich Photonen, die Elektronen da rausschlagen und die Energie von den Photonen ist eben durch die Wellenlänge gegeben. Also man konnte das tatsächlich sehen in Experimenten und dann fängt man an nachzudenken. Oder auch ein gutes Beispiel ist so Übergänge in einem Atom. Wir kennen das, dass es so charakteristische Wellenlängen gibt, wo Licht ausgestrahlt wird. Ist eben nicht beliebig, rot, blau, gelb, was auch immer, sondern es hängt von der internen Struktur ab. Es gibt ganz bestimmte spektrale Linien, die man sehen konnte. Und das eben liegt auch an den quantisierten Energieniveaus im Atom. Die Elektronen, die sich um diesen Kern bewegen, die können nicht beliebig irgendwelche Energien haben, sondern die sind eben quantisiert. Und das hat man gesehen in optischen Experimenten und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt.
Aber um das sehen zu können, muss ich dann quasi Licht auf das Atom schießen oder also strahlt das Atom von alleine?
Man muss das irgendwie anregen, genau, das stimmt schon. Also im Grundzustand, also wenn die Elektronen die niedrigsten Energien besetzen, passiert erstmal nicht viel. Wenn man dann das Atom anregt und die wieder in den Grundzustand zurückfallen, dann senden die eben Licht aus und das kommt in ganz bestimmten Wellenlängen oder Paketen, das ist eben quantisiert, weil das Elektron von bestimmten Orbitalen immer weiter zurückfällt, bis es wieder im Grundzustand ist. Genau, und das sieht man dann eben, dass da ganz charakteristische Wellenlängen auftreten, ganz bestimmte Farben, die man auch einer bestimmten Atomsorte dann zuordnen kann. Da sehe ich dann, okay, das ist Cäsium oder das ist Natrium. Das kann ich ganz genau an den Linien sehen.
Mhm. Vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber kann man sich das dann so vorstellen, wie man hat ein Hochhaus und unten ist ein Wasserbecken und man kann entweder aus dem ersten, dem zweiten, dem dritten Stock springen, aber man kann quasi...
Genau, nicht einfach durch die Wand.
Genau, okay. Das ist schon mal spannend. Und wo wir gerade auch bei den Elektronen schon waren, sind das auch Quanten? Also ist das auch ein kleinstes Teilchen oder besteht das auch schon aus anderen, noch kleineren Teilchen?
Soweit wir wissen, kann man das nicht weiter zerteilen, auf jeden Fall. Genau, okay. Das wäre so eine kleinste Einheit.
Ja, und Elektronen, das ist auch das, wieso wir Strom haben. Also das ist quasi das, was in unseren Stromleitungen fließt und was dann letztendlich, dessen Energie kann man dann nutzen, um beispielsweise das Licht anzumachen oder den Fernseher.
Können größere Objekte auch Quantenphänomene aufweisen oder hört es bei der Größe von Elektronen auf?
Das ist auch eine sehr spannende Forschungsfrage. Also wir können nochmal zu den Elektronen zurückkommen. Ja. eins der ersten Experimente war ja tatsächlich so ein Doppelspaltexperiment, wo man sehen kann, dass ein Elektron, das kann man sich so als Wellenpaket vorstellen, das ist auch sowas, das ein bisschen komisch ist an der Quantenmechanik, dass wenn man jetzt die Position von dem Elektron kennen möchte, dann hat das trotzdem eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo sich das genau befindet. Und dann kann man das auf so einen Doppelspalt schicken. Und man kennt das von Licht. Wenn man Licht durch zwei Spalte schickt, dann gibt es so ein Interferenzmuster. Und jetzt kann man das auch mit Elektronen machen und die durch so einen Doppelspalt schicken und hinten auf einem Schirm einfach messen, wo das Teilchen auftritt. Und selbst wenn ich jetzt einzeln jedes Elektron nach und nach durch diesen Doppelspalt schicke, sehe ich ein Interferenzmuster. Und das ist eigentlich sehr, sehr komisch, weil wenn ich mir vorstelle, klassisch, ich schicke da jetzt Bälle auf diesen Doppelspalt, dann geht der Ball halt entweder links durch oder rechts durch. Und dann kann ich zwar sehen, es gibt verschiedene Auftreffpunkte, wenn ich nachher gucke, wo der Ball ankommt, aber ich würde die dann einfach aufsummieren. Also die beiden Auftreffpunkte, das wären halt einfach zwei Maxima und dann zusammen wird es ein breiteres geben. Aber das Elektron, wenn ich das mache, gibt es eben Interferenzstruktur, wie bei Licht auch. Das heißt, das Elektron ist irgendwie kohärent und interferiert mit sich selber. Und das ist natürlich sehr, sehr seltsam.
Magst du ganz kurz beschreiben, was eine Interferenz ist, wie das dann ausschaut auf dem Bildschirm?
Genau, also man kann sich Interferenz am besten mit Wellen vorstellen. Und tatsächlich ist das auch eigentlich nichts anderes als eine Wellengleichung am Ende. Wenn ich jetzt kann man sich vorstellen, vielleicht eine Wasserwelle erzeuge. und ich versuche in Phase, also mit meiner Hand irgendwie noch weiter Wellen anzuregen, dann kann ich es schaffen, dass die sich überhöhen. Also die Amplitude von diesen Wellen wird immer, immer höher. Das wäre konstruktive Interferenz. Mhm. Man kann jetzt auch, wenn man die, die Modulation, also die Bewegung mit der Hand zum Beispiel ändert und plötzlich außer Phase macht, dann kann man das so hinkriegen, dass die destruktiv interferieren und überhaupt keine Welle mehr sichtbar ist. Das kann ich jetzt mit Wasser machen oder auch mit allen möglichen anderen Dingen und komischerweise eben auch mit Elektronen. Und genau das passiert dann, also diese Interferenzstruktur, das wären helle und dunkle Streifen, wenn ich es mit Licht mache. Heißt für Elektronen, es gibt bestimmte Positionen, da hat es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es finde. Und dann gibt es aber manche, da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich null, da werde ich das Elektron nie sehen, obwohl das eigentlich relativ zentral auf einer geraden Linie liegt, auf der sich das Elektron eigentlich fortbewegt hat. Mhm. Das heißt, das interferiert mit sich selber und löscht bestimmte Positionen einfach aus. Das heißt, ich werde es da nie sehen und nie finden. Und warum ich angefangen habe, das zu sagen, ist eigentlich, dass es dann viele Experimente gab, wo sich Leute dann überlegt haben, okay, wie kompliziert kann ich das Objekt machen? Okay, wir hatten jetzt Elektronen, haben wir schon vorhin gesagt, das sind so die kleinsten Teilchen. Aber vielleicht kann ich ja auch was Größeres nehmen. Das sind wie diese Buckyballs heißen die. Die bestehen dann aus ganz vielen Atomen. Und wenn man es schafft, die abzukühlen, dann sehe ich das gleiche Interferenzmuster. Und das kann man ganz, ganz weit treiben. Es gibt so ein ganz komisches eine Materiephase, die nennt sich Bose-Einstein-Kondensat. Ist jetzt nicht so wichtig, was es ist. Aber da kann man praktisch Millionen von Atomen in ein einzelnes so ein Wellenpaket packen. Die bewegen sich alle im gleichen Takt, alle im Gleichschritt. Und dann kann ich mit diesen Millionen Atomen auch so ein Interferenzmuster sehen. Und das ist schon sehr, sehr verrückt. Aber das kann man machen, habe ich auch selber im Labor tatsächlich schon nachgebaut. Und das ist natürlich schon verrückt.
Ja. Also. Millionen Atome, ist das schon im sichtbaren Bereich? Mikroskopisch zumindest?
Zum Teil, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also man kann diese Millionen Atome in so ein Wellenpaket packen und dann geht's tatsächlich um die Größe von diesem Wellenpaket. Mhm. Und die kann schon so ein paar 10 Mikrometer groß sein. Und da kann ich Mikroskope bauen, um mir das anzuschauen. Also ich sehe es jetzt nicht mit dem Auge direkt, aber ich kann mir eine hochauflösende Linse, ein Mikroskop hinstellen und dann tatsächlich das Bose-Einstein-Kondensat sehen. Ja.
Wahnsinn. Würde dann auch das Experiment zum Beispiel mit Fußbällen auch funktionieren oder gibt es irgend so eine Größe, ab der diese Quantenphänomene dann aufhören?
Ja, also das ist eine gute Frage. Also was muss man eigentlich machen, um diese Quantenphänomene zu sehen? Ja. Und da geht es eben genau um das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Ausdehnung. Also was bestimmt denn, ich rede mal von so einem Wellenpaket und so eine Größe von einem Elektronenwellenpaket zum Beispiel. Und das ist die sogenannte de Broglie-Wellenlänge. Und die skaliert mit der Temperatur. Also je kleiner ich die Temperatur mache, je kälter ich ein Objekt mache, desto größer wird diese Wellenlänge. Und mit was muss ich das jetzt vergleichen? Naja, diese Wellenlänge, wenn ich da Effekte davon sehen will, dann brauche ich zum Beispiel einen Doppelspalt, der auch eine ähnliche Größenordnung hat. Also ansonsten sehe ich einfach keine Interferenz. Das Zusammenspiel muss ähnlich groß sein. Und je größer das Objekt ist, desto schwieriger wird es, desto kälter müsste ich es machen. Und für Atome beispielsweise, wenn wir solche Effekte sehen wollen, müssen wir die auf Mikro-Kelvin-Temperaturen bringen. Das sind 0,00001 Kelvin.
Kalt.
Also wirklich sehr, sehr kalt, praktisch null. Also wir bringen die Atome wirklich zum Stillstand. Und das ist eigentlich verrückt, weil wenn man sich vorstellt, jetzt hier Luft, zum Beispiel die Atome, die herumfliegen im Raum, die bewegen sich super schnell. Also wir haben hier 300 Kelvin und jetzt müsste ich nachrechnen, was das genau ist, aber das sind einige Meter pro Sekunde. Also die fliegen wirklich super schnell hier durch den Raum und wir bringen die auf, naja, dass die halt sich so Millimeter, Zentimeter pro Sekunde bewegen. So ganz, ganz, ganz wenig und dann macht man die sogar noch kälter und dann sind die praktisch still. Also die bewegen sich praktisch überhaupt nicht. Wir hatten das vorhin tatsächlich im Vorgespräch. Das ist tatsächlich verrückt, wenn man sich das vorstellt, weil wir haben Experimente bei Raumtemperatur, also man kann in unsere Labore gehen, da stehen Vakuumkammern, Lasern, alles Mögliche und die Atome sind in der Vakuumkammer und wir machen die so kalt nur mit Hilfe von Laserstrahlen Und wenn man es jetzt vergleichen würde, wäre das um ein Vielfaches kleiner als die Temperatur des Universums. Und das wirklich in dieser Vakuumkammer, in einem Raumtemperaturexperiment, nur durch Laserstrahlen.
Mhm. Das heißt also, man kann sagen, man müsste, was weiß ich, beispielsweise einen Fußball so kalt machen, wie man es gar nicht könnte.
Ja, um das mit Experiment. Einem Fußball, genau. Würde das dann scheitern.
Okay, super.
Die Wellenlänge ist vernachlässigt. Weil,
ja. Okay, es ist super spannend. Wir müssen nur leider die erste Pause jetzt machen. Aber gleich geht's weiter mit ganz vielen neuen Erkenntnissen, vielleicht für Sie auch zu Hause, und ganz vielen neuen Infos. Und wir hören uns erstmal das Lied Computer von Toya an.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
LoRa München. Zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Ja, und da sind wir auch wieder zurück mit, ja, der heutigen Sendung über Quantenphysik. Wir haben ja schon einiges gehört und wollen natürlich jetzt auch daran anknüpfen. Und vielleicht schon mal die erste Frage. Und zwar, viele von uns haben ja schon mal von Schrödingers Katze gehört. Und vielleicht wissen auch viele gar nicht, dass Schrödinger einer der bedeutendsten Quantenphysiker war und auch maßgeblich daran beteiligt war, wie sich die Quantenphysik entwickelt hat. Aber was verbirgt sich denn hinter Schrödingers Katze?
Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was Schrödingers Katze ist. Tatsächlich sieht man da jetzt auch im Deutschen Museum in der Ausstellung jetzt eine kleine, also natürlich keine echte Katze, sondern das ist eine Box, die simuliert, was Schrödingers Katze sein soll. Und anhand von dieser Box kann man es vielleicht auch ganz gut erklären. Also die Idee ist, man hat diese geschlossene Box, da ist eine Katze drin und es gibt irgendeinen Mechanismus, wo zum Beispiel ein Hammer drauf fällt und Gift freigesetzt wird und die Katze würde sterben leider. Das ist ein bisschen brutal, ja. wenn der Hammer da drauf fällt. Aber eben die Box ist geschlossen und es passiert nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und man weiß jetzt nicht, lebt die Katze oder ist sie tot. Und klassisch würde man jetzt sagen, ja, okay, keine Ahnung, es ist passiert. Das heißt, die ist tot oder es ist nicht passiert, dann lebt sie halt eben. Quantenmechanisch soll das Prinzip der Superposition, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe, erklären. Und zwar ist in der Quantenmechanik die Katze gleichzeitig erstmal beides. Und das ist ungewöhnlich, das ist so ähnlich mit dem Doppelspalt, dass eben das Teilchen durch den linken und den rechten Spalt gleichzeitig geht. Und in dem Fall ist es eben der Zustand von der Katze. Und was dann noch illustriert wird, ist das Prinzip der Messung. Das heißt, ich habe diesen quantenmechanischen Zustand, die Superposition, und das ist was, das ist sehr fragil. Also alles, was irgendwie von außen kommt und stören würde, macht diesen Zustand kaputt. Was bedeutet das? Das heißt, er kollabiert und ich habe dann zu 100% entweder die Katze lebt oder ist tot. Was heißt das? Eine Messung machen, ich mache die Box auf. Ich schaue rein und ich gucke, was ist denn passiert?
Ja.
Und dann kann man das im Deutschen Museum nachmachen. Man kann da auf den Knopf drücken, die Box geht auf. Manchmal ist die Katze tot, manchmal ist sie lebendig. Dann kann man das ein paar Mal machen. Und nachdem man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man die Wahrscheinlichkeit raus. Also zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit war die lebendig und tot. Was man nicht so direkt sehen kann, weil es wirklich schwierig ist, ist, was Superposition denn eigentlich dann bedeutet. Weil an dem Beispiel könnte man jetzt auch sagen, naja, das klingt immer noch sehr klassisch, weil, okay, du sagst Superposition, aber sehen tue ich ja jetzt nichts davon.
Ja, könnte man meinen.
Genau, und tatsächlich ist das erst dann spannend, wenn man das so ein bisschen manipulieren kann. Entschuldigung, ein Schluck Wasser trinken.
Kein Problem. Trinke ich auch mal was.
Ja, zum Beispiel mit diesem Doppelspalt. Also es ist wirklich das Prinzip der Interferenz, das veranschaulicht, dass das Teilchen durch beide Spalte geht. Das ist mit der Katze ein bisschen schwieriger zu verstehen, dass es eben nicht nur links oder rechts gibt, sondern beides gleichzeitig. Die Interferenz ist eher das, dass Superposition wirklich illustriert, würde ich sagen.
So nach dem Motto, ich könnte hier stehen oder 10 Meter weiter und genauso ist es, die Katze kann tot oder lebendig sein. Beides. Also es entzieht sich ja so ein bisschen unserer Vorstellungskraft, oder? Oder kann man das?
Das mit links und rechts ist tatsächlich ganz lustig. Man könnte ja vorstellen, okay, ich gehe jetzt durch zwei Türen. Links oder rechts. Das kann ich jetzt machen. Und dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, wenn da hinter der Tür jemand, hinter den Türen jemand sitzt und beide Türen sehen kann, naja, ich sehe dann, ich gehe entweder links oder rechts durch, das sind so meine Auftreffpunkte. Mhm. Und quantenmechanisch, wenn ich links und rechts gleichzeitig durchgehe, dann kann ich mit mir selber interferieren und komme nie an. Also zumindest in der Mitte kann es sein, da komme ich jetzt irgendwie nie hin.
Ja.
Einfach nur, weil ich mit mir selber interferiert bin.
Okay, sehr, sehr spannend.
Und woher, also das leuchtet mir, glaube ich, ein, die Theorie, dass es einen Zustand vor der Beobachtung gibt, wo beide Zustände real sind. Ist das richtige Wort?
Also was heißt real? Ja, es gibt beide Möglichkeiten gleichzeitig, ja.
Und wie finde ich das raus, wenn ich es nicht beobachten kann? Woher weiß ich, dass der Wechsel erst ab dem Punkt der Messung vollzogen wird, quasi von dem einen Zustand in den anderen?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also die Theorie, die beschreibt, dass die Messung den Zustand kollabiert, wissen wir, dass das auf jeden Fall funktioniert. Also das beschreibt, was wir sehen und beschreibt auch die Experimente korrekt. Es gibt keinen Beweis dafür, dass das tatsächlich so ist. Also man kann nicht ausschließen, dass es irgendwie andere Theorien oder Interpretationen gibt, die zu demselben Ergebnis führen. Also das ist tatsächlich ein Postulat der Quantenmechanik, dass die Messung eben diesen Zustand kollabiert. Das kann man nicht beweisen. Aber es passt, es funktioniert, wir sehen es.
Und gäbe es nicht die Möglichkeit, ich denke in einem Kindergedanken, gibt es nicht die Möglichkeit, ganz, ganz heimlich zu messen, sodass das System nicht merkt, dass es gemessen wird?
Auch eine gute Frage. Das so ein bisschen nur so leicht hingucken, aber versuchen, das System nicht zu stören. Da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Arbeiten dazu. Und das ist auch so ein bisschen, hängt damit zusammen, dass man sagt, so ein quantenmechanischer Zustand ist fragil. Und jedes so ein bisschen Hingucken führt tatsächlich dazu, dass sich der Zustand so ganz leicht ändert, aber halt vielleicht doch eigentlich seine Haupteigenschaften bewahrt. Also man kann es schon hinkriegen, dass man diese Messung so nicht zerstörerisch wie möglich macht. Solche Sachen gibt es tatsächlich. Ja.
Okay. Der zweite große Begriff der Quantenmechanik, den wahrscheinlich dann doch mehrere kennen, neben der Schrödinger Katze, ist der Quantensprung. Kannst du uns den erklären?
Ja, also der Quantensprung ist eigentlich ein sehr lustiges Wort, ist ein sehr lustiges Konstrukt, weil Quantensprung eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ja was Großes ist. Also man denkt irgendwie Quantensprung, die Menschheit hat es geschafft, zum Mond zu fliegen oder sowas. Mhm. Das wäre ein Quantensprung. Mhm. Quanten an sich sind ja eher was sehr, 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 sehr Kleines. Also das passt eigentlich gar nicht so wirklich.
Nicht so ganz.
Das würde heißen Quantensprung, naja, ich habe mich so ein bisschen weiterentwickelt, aber so fast ganz gar wenig, nicht. Ja. Genau. Aber was es schön illustriert, ist, glaube ich, dass es ein großer Unterschied ist. Also es ist halt wirklich ein Quant, also es hat sich was fundamental geändert durch das, was jetzt passiert ist, anstatt dass jetzt irgendwas so langsam vor sich hinging. Das ist wieder so die Idee von, anstatt dass sich was so kontinuierlich ändert, ich mache so die Lichtintensität immer so ein bisschen höher, ein bisschen heller im Raum, sind es halt wirklich Sprünge. Und das illustriert so ein bisschen, oh, da ist jetzt wirklich was passiert. Das ist jetzt der Sprung und jetzt ist alles anders. Und das hat uns wirklich weitergebracht. Das ist so die Idee von Quantensprung. Also weniger klein oder groß, sondern eher, dass es halt wirklich so als Sprung weiterging.
Okay, also sehr interessant. Also quasi für das Kleinste ein Riesending. Für uns vielleicht ganz klitzeklein, aber im Endeffekt, wenn man das endlich auf unsere Maße übertragen würde, riesig, wie quasi von hier bis zum Weltall.
Vielleicht, so kann
ungefähr
man sich das auch vorstellen. Ja.
Okay, sehr spannend auf jeden Fall. Vielleicht können wir kurz nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Also diese Vorstellung von, es gibt kleinste Teilchen. Wie hat sich das damals entwickelt? Also war das schon immer klar oder haben sich da noch die Geister gestritten?
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das die richtige Frage ist. Also, weil da gibt's verschiedene Facetten zu dieser Frage. Das ist schon fast eher dann Teilchenphysik, sich zu überlegen. Zum Beispiel, ich habe ein Atom. Aus was besteht das Atom? Dann habe ich einen Kern und habe ich die Elektronen außenrum. Aus was besteht denn der Kern? Okay, der Kern besteht aus Protonen und Neutronen. Okay, jetzt habe ich die. Kann ich die vielleicht noch irgendwie zerteilen? Und dann kommen die Quarks und die Gluonen. Dann wird's schon immer exotischer.
Oh ja.
Das ist so Frage nach den Elementarteilchen. Also es ist schon verbunden. Ich würde sagen, jetzt hat sich so ein bisschen die Frage weiterentwickelt. Also damit ging es auf jeden Fall los, auch mit denen, dass man Photonen als kleinste Energiepakete hat, um Elektronen rauszulösen. Das geht auch alles so ein bisschen in die Richtung, kleinste Teilchen. Jetzt geht es so ein bisschen darum, und das wird auch oft als Quantenphysik 2.0 bezeichnet oder Quantentechnologien 2.0, wie nehme ich die denn jetzt, diese kleinen Teilchen, wie kontrolliere ich und wie baue ich daraus was zusammen, was jetzt neue tolle Eigenschaften hat? Und da ist wirklich so das Prinzip, das neu dazukommt, was man versucht zu kontrollieren, Verschränkung. Also das ist wirklich so jetzt die Eigenschaft von Quantensystemen, die man jetzt versucht besser zu verstehen und auch auszunutzen, um zum Beispiel Quantencomputer zu bauen, um bessere Sensoren zu bauen, um zum Beispiel LIGO, um Gravitationswellen zu messen, um die Sensitivität zu erhöhen. Das sind alles so die Ideen nach, wie benutze ich denn jetzt Quantenmechanik, um wirklich was fundamental Neues zu machen.
Teilchenverschränkung, das musst du uns, glaube ich, noch erklären.
Okay, genau. Was ist Verschränkung? Verschränkung ist auch wieder so ein, das ist tatsächlich noch ein bisschen komplizierter als Superposition. Das war schon so ein bisschen schwierig mit Wellen und Interferenz und so. Verschränkung ist, kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, okay, ich habe, was nehmen wir denn,
zwei Arme und verschränkt die vor der Brust.
Ja, das wäre ein bisschen zu einfach. Zwei Würfel und die können verschiedene Farben haben. Also zum Beispiel der linke Würfel könnte jetzt gelb oder grün sein und der rechte Würfel blau oder rot. Und jetzt könnte ich da würfeln, hin und her würfeln und beide sind gleich wahrscheinlich, weil ich habe die Seiten verschieden eingefärbt. Okay, das heißt, ich würfel den, manchmal kriege ich gelb, manchmal kriege ich grün, das Gleiche kann ich mit dem anderen machen. Und ich habe 50% Wahrscheinlichkeit, egal was ich da jetzt mache. Jetzt gibt es quantenmechanische Prozesse, also die Würfel könnten sich jetzt sehen, also wir sagen miteinander wechselwirken, also ich bringe die zusammen. Da passiert irgendwas Magisches und jetzt sind die verschränkt. Was hat sich jetzt geändert? Jetzt hat sich geändert, dass wenn ich die Würfel jetzt wieder auseinandernehme und ich gebe jetzt einen dir und einen dir oder ihr nehmt den mit und einer fährt nach Augsburg und der andere nach Ingolstadt, dann könnt ihr das Experiment jeder getrennt machen, also einfach würfeln, okay, 50% gelb-grün, du kriegst 50% blau-rot. Und ich lasse euch das jetzt aufschreiben. Also ihr führt Listen und notiert euch das. Und dann kommt ihr wieder zurück zu mir und wir vergleichen die Listen. Dann bedeutet Verschränkung, würden wir jetzt sehen, jedes Mal, wenn du gelb hattest, hattest du rot. Und jedes Mal, wenn du grün hattest, hattest du blau. Und zwar perfekt korreliert. Obwohl ihr eigentlich nichts gleichzeitig gemacht habt, also nichts ausgetauscht habt und jeder den einzelnen Würfel hatte, sind die perfekt verschränkt.
Reicht es nur von Augsburg nach Ingolstadt oder wie weit können wir uns von
Also rein entfernen? Theoretisch könntet ihr euch so weit entfernen, wie ihr wollt. Aber das macht's, also rein praktisch, wenn man das machen möchte, schwierig, weil eben Quantenzustände so fragil sind. Mhm. Also jedes kleine bisschen hingucken macht den Zustand leider ein bisschen kaputt und die Verschränkung geht so langsam verloren. Und das ist tatsächlich sehr schwierig, so einen Quantenzustand komplett zu isolieren von allem. Also wir packen die in Vakuumkammern zum Beispiel, dass da wirklich nichts passiert. Aber dann macht es natürlich schwierig, die zu trennen. Und das sieht man schon, was vielleicht so die Schwierigkeit ist, solche Technologien zu entwickeln. Weil zum einen möchte man die Systeme sehr, sehr gut kontrollieren. Aber andererseits macht eigentlich alles, was man gerne mit diesem Ding machen würde, den Zustand kaputt. Und das beschreibt so ein bisschen die Schwierigkeit, glaube ich, mit der wir umgehen müssen.
Und die Magie, die am Anfang passiert, ist das was man schon verstanden hat?
Ja.
Ah, okay.
Ja, doch. Also da gibt's ganz verschiedene Möglichkeiten, um das zu machen. Also was wir tatsächlich auch im Labor machen, ist, wir nehmen zwei Atome. Die sind in ihren einzelnen optischen Fallen, also auch Laserstrahlen, gefangen. Wir halten die fest im Raum.
Also durch so einen Laserstrahl quasi?
Ja, genau. Also wir haben diese Vakuumkammer, wir nehmen einen Laserstrahl, wir schießen den in die Vakuumkammer, wir machen den sehr, sehr klein. Da können wir ein einzelnes Atom drin festhalten, fangen. Und dann nehmen wir zwei davon und dann kann man die zusammenbringen. Und die sehen sich dann, die wechselwirken miteinander. Und dann kann man die dadurch verschränken. Also das ist tatsächlich was, das ist gut verstanden, ja.
Okay, ist das einfach? Also ist das was natürlich passiert? Oder muss man da irgendwie so die quasi aneinander festketten oder irgendwie was nochmal aktiv damit machen?
Also die Wechselwirkung ist natürlich, da muss man jetzt nicht, es sind natürlich auch Techniken, es geht eher um die präzise Kontrolle. Also diese ganzen einzelnen Bausteine, die kommen natürlich vor, aber man muss es eben schaffen, das ganz präzise zu machen. Heißt, erstmal muss man diese Atome natürlich fangen und kontrollieren. Dafür muss man die erstmal sehr, sehr kalt machen, zum Stillstand bringen, damit die da auch sitzen in ihrer Falle und nicht irgendwo anders hingehen.
Ja.
Und dann muss man natürlich die Laserstrahlen bewegen, und zwar alles auf Mikrometer-Skala, wirklich sehr, sehr klein, viel, viel weniger als so eine Haaresdicke. Und dann muss man auch die Zeiten ganz genau kontrollieren. Und also das zu realisieren, erfordert sehr, sehr hohe Präzision. Aber diese Wechselwirkung, das ist was so ein natürlicher Baustein ist, würde ich sagen.
Aber nochmal kurz für mich. Wir bestehen ja auch aus Atomen. Das heißt, wir beide können nicht verschränkt sein, weil letztendlich zu viele Leute das sehen würden. Kann man das sich so ungefähr vorstellen?
Naja, es sollte auf jeden Fall niemand hinschauen. Das Problem ist auch so ein bisschen, es gibt da ganz, ganz viele Atome. Wir bestehen aus sehr, sehr vielen, und die sind auch bei Raumtemperatur. Also da ist nicht viel Quantenmechanik, sondern die sind sehr, sehr klassisch. Aber ja, man sollte auch nicht hinschauen.
Okay. Aber die Quanten selber, also du hast ja gesagt, ihr könnt die mit Laser fangen, quasi so ja einbuchten letztendlich. Wie kann man denn diese kleinsten Teilchen sehen? Weil mit dem bloßen Auge, glaube ich, das so weit kommen wir nicht runter, oder?
Nee, dafür wäre es ein bisschen zu klein. Wir hatten es ja vorher schon von diesen spektralen Linien. Es gibt so ganz bestimmte Übergänge, wo sich die Elektronen oder dieses Sprung aus dem Hochhaus aus bestimmten Stockwerken, das ist sehr charakteristisch. Vielleicht bleiben wir mal bei dem Bild mit dem aus dem Fenster springen. Das wäre jetzt ein Emissionsprozess. Also ich springe einmal aus dem Fenster, das gibt mir ein Photon. Ein Photon sehen ist hart, also das ist nicht so ganz einfach. Wir würden gerne ein Bild mit einer Kamera machen. Das heißt, wir hätten gern ganz viele von diesen Photonen, weil sonst sehen wir nichts.
Ja.
Das heißt, was tatsächlich passiert ist, man treibt Übergänge in diesem Atom, ganz bestimmte Niveaus, und das Äquivalent dazu wäre, wir rennen die Treppen hoch, springen aus dem Fenster, rennen die Treppen hoch, springen aus dem Fenster, rennen die Treppe hoch, springen aus dem Fenster, und das ganz, 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 ganz oft.
Ja.
So ein paar hundert Mal. Und die Photonen, also jeder Prozess erzeugt ein Photon, die kann ich dann auf einer Kamera, kann ich wirklich einfach ein Foto machen von dem Atom. Das sehe ich dann, okay, das blinkt hell auf, dann sehe ich, in der Falle war jetzt ein Atom.
Mhm. Okay, das heißt quasi dadurch, dass man einfach das Atom zum Leuchten bringt quasi, also sehr, sehr stark leuchten, kann man es dann auch sehen.
Genau.
Okay, genau. Ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Wir müssen jetzt nochmal eine kurze Pause machen zum Durchatmen, weil gleich geht's weiter, wie ja letztendlich die Technologie auch auf den Quanten basiert und wo wir die Quantenphysik eigentlich alles im Alltag sehen und finden, wo wir vielleicht auch gar nicht dran gedacht haben. Und hören uns jetzt das Lied The Rebuttal of Schrödinger's Cat von Sarah Donner an.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Willkommen zurück zu unserer heutigen Sendung. Wir uns schwirren die Köpfe. Jetzt wollen wir mal ins Jetzt kommen und in die Anwendung. Wo im Alltag kann uns denn Quantenphysik begegnen?
Okay, da gibt's wahnsinnig viele Beispiele. Vielleicht eins, da bin ich mir sicher, dass das wirklich fast ausnahmslos jeder benutzt. GPS. Das verbindet man jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr mit Quanten.
Nee, mit Navi eher.
Ja, genau, Navigation. Das heißt, ich mache Google Maps auf und dann möchte ich wissen, wie komme ich von A nach B.
Ja.
Oder ich möchte vielleicht wissen, ja, okay, ich habe hier so eine Schleichwerbung, darf ich wahrscheinlich nicht machen, aber so einen kleinen Sensor in meinem Schlüsselbund, ich würde gerne auf meiner Handy-App sehen, wo der ist. Dann funktioniert das alles mit GPS. Und dafür muss man tatsächlich die Zeit sehr gut messen können. Also Abstandsmessung oder Lokalisierung, Navigation basiert auf Zeitmessung. Okay, wie misst man Zeit? Tatsächlich, ganz billig, man hat irgendwas, das periodisch, und dann zählt man die Zyklen. Und früher waren das dann irgendwie so ein paar Pendeluhren oder so. Die kennen die meisten wahrscheinlich auch noch. Zumindest mein Opa hatte eine Pendeluhr.
Ja.
Da kann ich das zählen. Und weiß vielleicht auch jeder, naja, so wahnsinnig genau gehen die jetzt nicht. Das kann ich mir jetzt ein paar Mal angucken und dann geht sie irgendwie nach oder sie geht so schnell oder irgendwie so richtig gut funktioniert das nicht. Und das liegt eben an Reibung, alles Möglichen. Und jetzt benutzt man Quantenmechanik. Die Zeit ist nämlich definiert über Atome. Jetzt sind wir wieder bei Atomen.
Ja, und die Atomuhr wahrscheinlich.
Genau, die Atomuhr. Und wie funktioniert die? Über quantisierte Energieniveaus. Also ich habe ein Atom, hatten wir vorhin schon. Ich habe die Elektronen außenrum. Und wie ich vorhin schon erklärt hatte, die können nicht irgendwelche Energien haben, sondern die haben halt eben diese diskreten quantisierten Energien, unsere Stockwerke aus dem Hochhaus. und jetzt baue ich eine Uhr, wieder mal Superposition. Die Superposition in dem Fall ist, ich präpariere erstmal, dass ich gleichzeitig im Erdgeschoss bin und, sagen wir mal, im ersten Stock. Und das führt dem Atom dazu, dass es hin und her oszilliert. Das ist ein Überlagerungszustand, genau. Ich oszilliere so ganz schnell zwischen erster Stock und Erdgeschoss hin und her.
Okay, wie diese Trommel. Und das kennt ihr das?
Welche Trommel?
Wo so ein Band dran war und man hat dann immer versucht, quasi die Trommel war an beiden Seiten und dann ist sie immer von einer Seite zur anderen geflogen. Okay, ja, nee. Vielleicht schlechtes Beispiel. Nee.
Sorry. Und das ist so eine ganz schnelle Oszillation, die im Atom passiert. Die muss ich natürlich erst anregen. Und das sind meine Zyklen, die ich zählen kann. Und das Gute daran ist, so ein Atom ist halt sehr reproduzierbar. Das ist immer das Gleiche. Wenn ich mir da jetzt so ein Cäsiumatom nehme, dann ist das halt immer genau gleich. Wenn ich mir eine Pendeluhr baue, dann hängt das halt davon ab, erstens auch, wie gut ich das mache. Und dann die nächste Person macht das vielleicht auch dann ein bisschen anders und dann geht die Uhr immer anders. Das Atom ist halt immer das Gleiche. Und dann kann man das mit sehr hoher Präzision messen. Und so ist GPS entstanden und das kann man immer weiter treiben. Jetzt gibt's die besten optischen Uhren. Da ist dann die Frequenz noch viel höher als in diesen Cäsium-Uhren. Und damit kann man dann ganz verrückte Sachen machen. Da kann man das Gravitationspotenzial der Erde bis auf Millimeter genau ausmessen. Und da kann man halt wirklich jetzt schon die besten Sensoren bauen, die es so gibt. Und das sogar noch ohne Verschränkung.
Ach, wow.
Mit Verschränkung soll es dann noch besser werden.
Okay, das heißt, die Verschränkung würde die Zeitmessung noch genauer machen.
Ja, genau.
Okay, aber vielleicht kurz die Frage, wie kommen wir dann nicht durcheinander, wenn wir jetzt sagen, wir sind noch nicht so genau, wie kann es dann sein, dass es trotzdem jeden Tag die Glocke um 12 Uhr nachts läutet?
Okay, wir sind noch nicht so genau. Wenn ich jetzt sage, noch nicht so genau, dann heißt das, dass es trotzdem, wir sind bei so einer Uhr, geht irgendwann ein paar Millisekunden, also ein Tausendstel von der Sekunde falsch, also schneller oder langsamer, gerechnet auf die Zeit von, wie wir denken, dass das ganze Universum existiert. Also wir reden hier von Abweichungen, die sind wirklich minimalst, die betreffen uns im Alltag nicht.
Okay, also es betrifft uns nicht. Und wir haben jetzt ja über die Messung gesprochen. Gibt es vielleicht noch ein paar Beispiele, die du uns nennen kannst, wo die Quantenphysik uns auch im Alltag begegnet?
Also GPS ist schon sehr alltagstauglich, würde ich sagen.
Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Beispiele.
Ja, also man kann auch die grünen Laserpointer zum Beispiel, Laser ist ja was, das finden wir mittlerweile überall für Abstandsmessungen. Wenn man zum Arzt geht, Infrarotstrahlung, um irgendwie das Handgelenk wieder besser zu machen. Laser basieren auf Quantenmechanik. Ohne Quantenmechanik keine Laser, da geht es auch wieder darum, dass man eben diskrete Energieniveaus hat. Und dann Licht bei einer ganz bestimmten Wellenlänge ausgesendet wird zum Beispiel. Das wäre noch ein weiteres Beispiel.
An was forschst du denn jetzt gerade aktuell?
Also wir machen hauptsächlich Grundlagenforschung. Also wir beschäftigen uns damit, wie funktionieren Quantensysteme. Und da geht es eben genau auch um dieses neue Tool oder diese neuen Eigenschaften, die wir ausnutzen müssen, Verschränkung. Und ich hatte es vorhin kurz erwähnt, dass es man braucht irgendwie Quantenteilchen, die man ganz gut kontrollieren kann. Und dann möchte man viele davon haben, die sich dann auch sehen. Also diese Wechselwirkung, die zur Verschränkung führt, die brauchen wir. Und wie machen wir das? In ganz kurz erklärt, ich habe es vorhin erwähnt, sowas wie eine Vakuumkammer, also wirklich komplett luftleer, da ist absolut nichts drin. Nur unsere Atome, die wir abkühlen, nur mit Lasern und dann fangen wir die in so einzelnen Fallen. Und was wir dann machen, ist Kristalle daraus bauen. Das heißt, das sind so reguläre Kristallstrukturen, das ist ein Kristall aus Licht und da sitzen die Atome dann drin. Und damit kann man ganz verrückte Sachen machen. Also zum einen kann man sowas bauen, wo sich die Atome hin und her bewegen können zwischen diesen Kristallplätzen. Also die können hin und her tunneln, quantenmechanisch. Mhm. Und das ist ein Modell von einem Festkörper. Also Elektronen, die sich hier in dem Tisch bewegen würden, zum Beispiel solche Sachen, kann man damit nachbauen. Man kann auch dann versuchen, diese Kristalle so gut zu kontrollieren, um Rechner zu bauen. Das geht dann Richtung Quantencomputing. Also die Idee ist, ich habe so mein Kristall oder mein Gitter aus Atomen und da kann ich jetzt, die kann ich zusammenbringen, die können wechselwirken, die können jetzt in dem Fall sich nicht hin und her bewegen, sondern ich mache das schon kontrolliert. Und dann kann ich damit eine Rechnung durchführen und das Ergebnis der Rechnung wäre ein Bild, das ich mit der Kamera nehme. Das ist schon sehr verrückt. Also wir kennen alle Taschenrechner, wir kennen irgendwie, ja, ich kann was rechnen mit meinem Handy.
Ja.
Und das wäre jetzt eben, okay, das ist so ein Gitter aus Atomen, mit denen mache ich irgendwas und dann mache ich ein Foto und das ist meine Antwort.
Und das funktioniert schon?
Mit kleinen Teilchen, ja. Da gibt es noch viel zu verstehen, viel zu forschen. Es ist sehr, sehr schwierig, viele Teilchen, also wir reden von dann mehreren tausend Teilchen, die wir alle einzeln kontrollieren mit einzelnen Laserstrahlen. Die zu kontrollieren ist schon sehr kompliziert, auch weil eben das sehr fragil ist und man nicht hinschauen darf, weil ansonsten wird der Zustand gestört. Also das heißt, ich sollte meinen Taschenrechner lieber nicht anschauen, sonst verrechnet er sich. Das ist natürlich blöd.
Ja, schon.
Da gibt es noch viel zu tun und ihr könnt euch auch vorstellen, wenn man jetzt so einen Laptop vor sich hat, so ein paar tausend Teilchen ist nicht genug. Also um wirklich Programme schreiben zu können oder große Rechnungen durchzuführen, bräuchte man natürlich viel, viel mehr von denen. Also das sind zuerst die Anfänge, was man machen kann. Und man muss auch dazu sagen, es ist jetzt nicht dazu geeignet, 2+2 auszurechnen oder was wir sonst machen, sondern es sind schon sehr spezielle Probleme, wo es dann auch wirklich einen Vorteil bringt, so ein kompliziertes System zu bauen und das so zu kontrollieren, dass es die Antwort liefert. Das sind schon sehr spezielle Fragen, damit sich das rentiert, das zu machen und man auch einen Vorteil davon hat.
Also kurz noch die Frage, also 1+1 könnte ich trotzdem auch mit diesem Kristallmodell ausrechnen oder was für Aufgaben stellt man dann quasi diesem Modell?
Das ist tatsächlich auch aktuelle Forschung. Also es gibt ein sehr beliebtes Beispiel, Shor's Algorithmus. Das wäre die Faktorisierung von Primzahlen. Ganz einfach erklärt, 3 mal 5 gleich 15 auszurechnen, ist sehr einfach. Wenn ich euch jetzt frage, zerlegt mir 15 in die Primzahlen, das ist 3 mal 5, dann könnte man das vielleicht doch hinkriegen, wenn ich euch ein bisschen mehr dazu, mathematischen Hintergrund dazu gebe. Je größer die Zahl aber wird, desto schwieriger ist diese Zerlegung. Mhm. Also multiplizieren ist sehr einfach, diese Zerlegung zu finden ist sehr, sehr schwierig. Und tatsächlich basiert Verschlüsselung genau darauf, dass man das eben nicht kann, dass man große Zahlen nicht einfach zerlegen kann in seine Primzahlen. Und Quantencomputer können das effizienter. Also das ist so eine Anwendung, die man kennt. Man hätte gerne mehr. Also das wirklich aktuelle Forschung rauszukriegen, für was diese Dinger denn dann mal noch nützlich sein könnten.
Gibt's da auch Risiken? Als damals die Atomforschung losging, wurde unter anderem die Atombombe erfunden. Das waren auch Dinge, die eigentlich während der Forschung nicht beabsichtigt waren. Gibt's Ergebnisse, die auch missbraucht werden könnten?
Also aktuell würde ich sagen, sehe ich nichts, was in die Richtung geht. Aber wie du schon gesagt hast, ausschließen kann man sowas natürlich nie. Vor allem als Forscher würde ich mal sagen, niemals nie. Ich hätte jetzt keinen Anhaltspunkt, der irgendwie in die Richtung gehen würde. Also ich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Und so wie du es jetzt beschrieben hast, hört sich es aber so an, als wären wir von dem Quantencomputer noch ganz weit entfernt. Oder gibt es verschiedene Systeme?
Ist extrem spannend. Das hat sich da enorm viel getan. Deswegen ist es auch so, also ich finde, es ist super, in dem Feld jetzt zu dem Zeitpunkt arbeiten zu dürfen. Aber es ist schon noch weit weg von Anwendungen, das stimmt schon. Also wir sind gerade immer noch an dem Punkt, wo man versucht herauszufinden, was denn eigentlich die besten Bausteine sind. Also für uns sind es Atome. Es gibt aber supraleitende Qubits nennt man die, wenn es nicht mal 0 und 1 ist, sondern Quantenbits, dann heißen die Qubits. Ionen sind auch noch was, was sich die Leute anschauen. Also es gibt noch ganz viele verschiedene Realisierungen, die man versucht besser zu verstehen und zu testen. Also wir sind schon noch am Anfang, Aber es ist spannend, weil sich eben so viel tut und das auch in wirklich großen Sprüngen. Vielleicht wieder bei den Quantensprüngen.
Auf jeden Fall. Ja. Und so ein Quantencomputer, der ja super schnell rechnen kann, wird das sowas sein, was man auch zu Hause haben kann? Oder?
Nein.
Nein.
Da bin okay. Ich auch, man soll sagen, niemals nie, aber es klingt erstmal sehr, sehr unrealistisch.
Okay.
Zumindest nach dem Stand, den wir jetzt haben, würde ich sagen.
Okay.
Und wie empfindest du dir den Forschungszusammenhalt? Also ist es ein Wettlauf und jedes Land versucht schneller dran zu kommen oder arbeiten da alle Nationen zusammen?
Teils, würde ich sagen. Also generell ist Forschung super, weil es Leute zusammenbringt, würde ich sagen. Also auch unser Feld war eigentlich immer sehr kollaborativ. Also wir gehen auf verschiedene Konferenzen, USA, Asien, überall und tauschen uns aus und versuchen tatsächlich die Forschung weiterzuentwickeln. Man muss immer so ein bisschen gucken. Die Politik hat natürlich auch eigene Interessen und man muss natürlich, es ist nicht alles so einfach, wie man es gerne hätte. Aber generell würde ich sagen, ist Forschung auf jeden Fall was Menschen zusammenbringt. Das ist immer das Schöne daran.
Ja, dann hoffen wir, dass noch viel weiterentwickelt wird und gerade auch, dass der Zusammenhalt nicht abbricht. Wir sind jetzt schon am Ende dieser wirklich sehr, sehr spannenden Sendung und bedanken uns natürlich, Monika, dass du heute bei uns warst und uns solche Einblicke auch in die Quantenphysik gegeben hast.
Ja, vielen Dank euch. Hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Wir freuen uns sehr, dass wir dich im Anschluss noch bestimmt ein bisschen löchern dürfen mit den ganzen Fragen, die noch übrig sind.
Auf jeden Fall.
Ich tue mein Bestes.
Genau, und auch Sie zu Hause hoffen wir mal, dass Sie auch einiges mitnehmen konnten und dass die Quantenphysik jetzt für Sie vielleicht nicht mehr ein Buch mit 7 Siegeln ist, sondern eher ein Buch mit 6 Siegeln. Aber vielleicht sind Sie ja auch neugierig geworden, sich etwas mehr damit zu beschäftigen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt von Ihnen ganz herzlich und möchten noch kurz die nächste Sendung am 10.10. ankündigen, weil da geht es nämlich um ein ganz anderes Thema und zwar um alles, was unsere Städte lebenswerter machen kann. In diesem Sinne, schönen Abend, bis bald. Tschüss.
Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei unserem Techniker Günther Bauer. Schönen Abend. Mhm.